Michel Bergmann. Mammeleben oder das gestohlene Glück. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen vom Autor. Prolog. Es ist das jüdische fünfte Gebot, das bis heute den fundamentalsten Einfluss auf unsere Psyche hat. Über das Gebot, den anderen nicht zu morden oder ihm nichts wegzunehmen, kommen die Menschen erwiesenermaßen genauso gut hinweg, wie darüber, seinen Partner nicht zu betrügen. Selbst Neid und Missgunst sind inzwischen gesellschaftsfähig geworden. Auch Gott zu negieren, ihm sogar die Existenz abzusprechen, fällt relativ leicht. Aber kein Gebot hat so intensiv die DNA der Menschheit infiziert wie »Du sollst Vater und Mutter ehren«. Beim vierten Christlichen noch mit dem perfiden Zusatz »Auf dass es dir wohlergehe und du lange lebest auf Erden«. Hier wird nicht nur wie bei den Juden an das Gewissen der Kinder appelliert, sondern auch noch ein Preis ausgesetzt. Wenn du deine Eltern ehrst, wirst du gut und lang leben. Im Umkehrschluss, wenn nicht, dann wird es dir saumäßig schlechter gehen, wovon du aber durch Kurzlebigkeit erlöst wirst. Im Koran heißt es im zweiten Gebot lapidar, und der Herr hat bestimmt, dass man die Eltern ehren soll. In muslimischen Gesellschaften ist die Elternliebe überhöhter als anderswo. Hier werden Väter durch Handküsse verehrt und Mütter wie Heilige behandelt. Eigentlich, so sollte man meinen, bedarf es keines Gebotes, um die Eltern zu ehren. Platon spricht bereits vor über 2300 Jahren davon, dass jeder Mensch auf Erden in sich das Urgute trägt. Ich nehme jetzt einmal den Führer und Putin aus. So wie es selbstverständlich sein sollte, dass man keine Frösche aufbläst, Menschen nicht ins Knie schießt oder keine Hasskommentare im Internet verbreitet, sollte es Konsens sein, dass man anderen Lebewesen generell nicht wehtut. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. So spricht die praktische Ethik. Punkt. Mehr bedarf es nicht als des Kantschen kategorischen Imperativs in der Light-Version. Aber so ticken wir Menschen nicht. Wir halten uns eher an Regeln, wenn sie von oben kommen. Von einer höheren Instanz, von einer göttlichen, letztendlich. So hat es zumindest jahrtausendelang funktioniert. Angeblich. So sind Gebote und Gesetze entstanden. Nur deshalb essen Juden in der Hitze der Wüste kein trichinenhaltiges Schweinefleisch, fahren am Schabbes nicht mit dem Auto zur Synagoge und wenn ja, parken sie zwei Straßen weiter. Oder kochen das Lämpchen nicht in der Milch seiner Mutter, als hätte das je schon einer gemacht. Warum gibt es kein Gebot, das sagt, du sollst deine Kinder lieben? Vielleicht deshalb, weil es bis auf gelegentliche Ausnahmen in der Tier- und Menschenwelt ein instinktives Verhalten ist, seine Nachkommen zu schützen, sie zu versorgen und für eine Weile ganz lieb zu haben. Und ist es in der Folge nicht selbstverständlich, dass man die Eltern, die sich so altruistisch kümmern und versuchen, uns zu einigermaßen vernünftigen Wesen zu erziehen, nicht auch gegenliebt? Offenbar nicht, denn sonst bedürfte es nicht dieses speziell in der Psychoanalyse umstrittenen Gebots. Dieses Diktum, nach dem du Vater und Mutter ehren sollst, hat für die erste jüdische Generation nach der Shoah und besonders im Nachkriegsdeutschland eine ganz spezielle Qualität. Denn es handelte sich in diesem Fall um Eltern, die nicht nur Not, Missachtung, Diskriminierung, Pogrome, Verfolgung und Ghettoisierung ertragen mussten, wie viele jüdische Generationen es immer wieder in den Jahrhunderten zuvor erfahren mussten. Sondern diese Mütter und Väter haben eine unvorstellbare Hölle durchlebt. Sie waren, oft selbst noch Jugendliche, der totalen Vernichtung meist durch Glück und Zufall entronnen, während es Millionen anderer, darunter viele ihrer Verwandten, nicht gelungen war, der Mordmaschine zu entgehen. Diese Schuld, selbst unverdient, überlebt zu haben, während die anderen, die Besseren, sterben mussten, hat sich tief ins kollektive jüdische Bewusstsein eingebrannt. Tradiert dadurch, wurde ein unausgesprochener Vorwurf an die angeblich undankbare neue Kindergeneration. Dafür haben wir überlebt, dass du dich uns gegenüber so benimmst? Ich bin selbst sichtbares Opfer dieser jüdischen Familienpolitik und mit mir unzählige meiner Generation. Meine Mutter brachte es in der Folge der Nachkriegsjahre zu einer Virtuosität im Umgang mit diesem Generalvorwurf. Hier ein paar Beispiele. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich lieber nicht überlebt. So, in die Disco willst du? Wir hatten auch Disco. Im Lager. Für wen habe ich das alles durchgestanden? Da überlebt man und das ist der Dank. Ich wünsche dir, dass du niemals das durchmachen musst, was ich durchgemacht habe. So, schmeckt dir nicht. Soll ich dir sagen, was wir im Lager hatten? Langweilig ist es hier. Aha. Ich kann dir viele nennen, die jetzt gern mit dir tauschen würden. Manchmal kam es mir vor, als hätte sie mich nur geboren, um jemanden zu haben, dem sie Vorwürfe machen kann. Dabei war meine Mutter gleichzeitig eine Weltmeisterin in der Kunst der Nachgiebigkeit. Sie konnte schimpfen und mich bemuttern im selben Augenblick. Sie verfluchte mich, während sie darauf achtete, dass ich warm genug angezogen war, wenn ich nach draußen ging. Sie konnte mir verbieten, meine Freunde zu sehen und mir das Geld für die Straßenbahn geben. Sie untersagte mir, meine erste Freundin an einem Sonntagnachmittag mit nach Hause zu bringen. Schließlich gab es in den 60ern noch einen Paragraphen, der Kuppelei unter Strafe stellte. Und stand eine Minute später im Flur und rief: »Ich gehe ins Café! Gegen 6 bin ich wieder da und will niemanden hier sehen. Ist das klar?« Sie liebte mich. Keine Frage. Und wollte mir alles geben, was ihr verwehrt worden war. Doch es war eine fordernde Liebe. Eine verpflichtende Liebe. Eine unerbittliche Liebe. Eine gnadenlose Liebe, ja, eine toxische Liebe. Und die Ursache für dieses Buch. Ein uneinsichtiger Mann. November 2001. Ich gehe den kalten, halligen, mäßig beleuchteten Flur entlang. Ein Neonlicht flackert. An manchen Stellen des Fußbodens wellen sich die Linoleumfliesen. Aus der Ferne sind dumpfe Geräusche, erstickte Schreie und heiseres Lachen zu hören. Darüber das penetrante Klappern von rustikalem Geschirr und merkwürdig raue Stimmen. Ich komme an eine Tür, lese das Schild rechts an der Wand, klopfe. War da eine Reaktion? Ich trete ein. Dr. Miriam Gurfein ist eine hagere, strenge Frau mit Dutt. Ein Raubvogel in einem weißen Kittel. Sie sitzt in dem kargen, unpersönlichen Raum hinter ihrem Schreibtisch und taxiert mich mit ihrem eisigen, emotionsfreien Blick. Die hässliche, grünliche Ölfarbe der Wände verbreitet ein ebensolches Licht, das auch das Gesicht der Frau grünlich wirken lässt. Die Möbel scheinen vom Sperrmüll zu kommen. Ich nenne meinen Namen. Während die Ärztin auf den leeren Stuhl vor sich zeigt und ich mich setze, fragt sie mit einer messerscharfen Stimme, die jegliche Anteilnahme vermissen lässt: »Sie wissen, warum Ihre Maman bei uns ist, Monsieur?« Dabei blättert sie beiläufig in einer Krankenakte und hält beim Runterschauen den Bügel ihrer Brille fest. Diese wiederum ist an einem Kettchen befestigt, das sie um den Hals trägt. Vor solchen Frauen sollte man gewarnt sein. Ich glaube, einen aggressiven Unterton zu bemerken, bleibe aber gelassen. »Ja«, antworte ich, »wegen der Tabletten, der Schlaftabletten. Sie hat zu viele davon genommen, aus Versehen, wie sie sagt.«
»Aus Versehen? Aus Versehen nimmt man 20 Tabletten?«
Die Ärztin beugt sich vor, starrt mich an.
»Sind Sie blind, Monsieur? Ihre Mutter hat einen Selbstmordversuch hinter sich. Ihre Mutter hatte vor, sich umzubringen.«
Damit wirft sie angewidert die Krankenakte auf meine Seite des Schreibtisches.
»Voilà! Sie hat sich Schlaftabletten verschreiben lassen und gestern Abend alle genommen auf einmal, hein? Es ist purer Zufall, dass sie noch am Leben ist. Wenn die Nachbarin nicht nach ihr geschaut hätte...«
Ich scheine blöd zu glotzen, denn sie fährt gleich fort.
»Aber bitte, machen Sie sich nur etwas vor, das ist typisch, hein? Ich erlebe das jeden Tag. Die Angehörigen sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Das wäre ja ein Schuldeingeständnis.«